Kifi, der Kinderfilm-Podcast für Eltern und andere Erwachsene.
Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin
und Gerald.
Und unserer zweiten Adventsfolge, die ein bisschen verspätet kommt, weil man hört es, glaube ich, auch ein bisschen noch. Ich war sehr lang krank, Kerstin war auch krank. Aber jetzt geht's wieder so, zumindest so sehr, dass wir uns einen russischen Kinderfilm angucken konnten. Das war noch drin und jetzt darüber reden.
Der ist auch ein bisschen trippy, von daher passt das ganz gut.
Ja, ich weiß nicht, wie viel ich mir eingebildet habe. Deswegen musst du da vielleicht an ein paar Stellen aushelfen. Wir haben uns nämlich Abenteuer im Zauberwald oder Väterchen Frost von 1964 angeguckt, aus, wie gesagt, Russland. Der tatsächlich aus mehreren Märchen, russischen Märchen besteht, nicht nur aus Väterchen Frost, weswegen er tatsächlich im Deutschen auch anders hieß. Deswegen haben die sich dazu entschieden.
Ja, die haben sich gedacht, also bis zur Hälfte des Films liegt auch kein Schnee und es kommt Väterchen Frost nicht vor. Da machen das wir dann
wirklich so bis ja, 40 und, Minuten drin. Ne?
Und ich glaube, dann haben sie einfach versucht, das eine verbindende Moment zu finden und das war der Wald. Und ja, jetzt ist halt der Zauberwald.
In Väterchen Frost geht es um, eigentlich um hauptsächlich zwei Leute. Es geht einmal um Nastjenka oder Nastja eigentlich, eine ja Bauerstochter, die bei einer bösen Stiefmutter, deren Tochter und auch ihrem Vater, der aber so ein bisschen ein, ja, der ist einfach nur ein armes Würstchen, der sagt nichts, lebt und sich misshandeln lässt. Die andere Tochter lebt in Saus und Braus und sie muss immer ackern. Das kennen wir auch aus verschiedenen Märchen, Aschenputtel oder
Frau Holle.
Trotzdem ist sie natürlich die Schöne und Begehrenswerte und die andere ist ganz schlimm. Und zeitgleich wird noch erzählt die Geschichte von Iwanuschka, einem eingebildeten jungen Mann, der einfach sich irgendwann entschließt, in die Welt zu ziehen und dem verschiedene Dinge begegnen. Der aber auch, weil er so eingebildet ist, begegnet er einem kleinen Pilzmännchen. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben sollte. Ein Zwerg, der so einen Pilzkopf als...
Es ist ein Steinpilzmännchen, schätze ich, weil eins der Märchen, die verwoben ist, heißt der alte Steinpilz.
Okay, das wird es dann wohl sein. Der ihm sagt, wenn er ihn fängt, kriegt er einen Bogen. Und das schafft Iwanuschka auch. Aber was er nicht so gut schafft, im Gegensatz zu rennen oder Leute verkloppen, ist nämlich Etikette. Er bedankt sich nämlich nicht beim Männchen, obwohl das Männchen ihn darauf hinweist.
Er ist ein bisschen arrogant und eingebildet.
Ja. Und dann sagt er, naja, da wirst du ja noch sehen, was du davon hast. Und als er dann versucht, nämlich ein Mädchen, das er im Wald trifft, durch eine Zauberfeder, die er sich schießt.
Nastja, also unsere.
Ja, genau, trifft er Nastja. Will sie beeindrucken, indem er eine Bärenmutter erschießt, die gerade mit den beiden Jungen da rumtollt. Und Nastja möchte das nicht, weil das ist ja eine Mutter und die einfach so zu erschießen, brächte ja nichts. Und daraufhin verwandelt er sich tatsächlich selber in einen Bären. Rennt zurück zum Steinpilzmännchen.
Ja, erstmal geht er davon aus, dass Nastja in einen Bären verwandelt hat, das weil stimmt. Sie ihm so einen Eimer übergestülpt hat, um ihn daran zu hindern. Und danach hatte er halt diesen Bärenkopf.
Ja. Und auf jeden Fall kommt er beim Steinpilzmännchen und sagt so, ja, das hast du davon, von deiner Art. Du wirst nur durch eine gute Tat erlöst werden. Und dann zieht er los und versucht, gute Taten zu erledigen. Aber alle erschrecken sich vor ihm als Bären einfach nur. Er findet dann aber irgendwann eine alte Frau, die gerade so Reisig trägt und zusammenbricht. Und der hilft er, das zu ihrer Hütte zu tragen und auch die Frau selber zu tragen. Die wohnt aber irgendwie, keine Ahnung, sie sagt, einmal den Berg hoch, wieder runter und wieder den Berg hoch. Aber er verwandelt sich dann auch gar nicht sofort zurück in Menschen.
Weil er nämlich die gute Tat nur begangen hat, weil er eine gute Tat begehen sollte. Die Frau sagt nämlich sogar, das wäre eine gute Tat. Und er so, ach so, ja, dann mache ich das jetzt. Und erst nachdem er dann später den Stock von der alten Frau vermeintlich findet und dann sagt, oh nein, die wird ja gar nicht ohne den zurechtkommen und wegen dem nochmal den ganzen Weg zurücklaufen würde, dann sieht das Steinpilzmännchen, dass er tatsächlich eine gute Tat begangen hat.
Okay. Jetzt, das ist mir irgendwie tatsächlich ein bisschen entgangen. Ja, auf jeden Fall verwandelt er sich dann zurück. Allerdings, also die Stiefmutter jetzt, weil es war so eine Brautwerberin, nennt sich, glaube ich, da, um die Tochter zu verkuppeln, ihre eigene. Und das hat nicht so ganz geklappt. Die wollten dann lieber, dass deren Sohn Anastasia verheiratet wird. Und deswegen hat die Stiefmutter den Vater darum gebeten, Nastja in den Wald zu bringen. Es ist inzwischen auch plötzlich Winter geworden. Und zwar kriegt der Vater mitten im Wald Bedenken und möchte das nicht machen. Nastja möchte aber nicht, dass der Vater Ärger kriegt und springt heimlich doch vom Schlitten und ist jetzt mitten im Winter im Wald. Begegnet dort Väterchen Frost, der sie beim Erfrieren findet und ihr den Mantel gibt und sie in sein Schloss bringt. Wo sie dann, jetzt passieren auch weirde Dinge gleichzeitig, weil zeitgleich trifft Ivan die Baba Yaga, das ist quasi die böse Hexe in Russland, also die klassische böse Hexe, die wir hier in Märchen auch haben. Und er versucht sie zu überreden, Nastja zu finden, weil er sie die ganze Zeit immer noch sucht, seit er ein Mensch ist. Sie überlistet ihn dann überlistet er sie und dann schickt sie so einen Schweineschlitten los, der sie zu Väterchen Frost bringt. Ich sage ja, das ist sehr trippy, wirklich. Zeitgleich sendet sie aber auch ihre schwarze Katze los, um Nastja umzubringen. Aber ich habe nicht so richtig verstanden, weil die ist dann ja wirklich bei Väterchen Frost im Haus. Väterchen Frost ist gerade wieder im Wald, die Bäume einfrieren.
Die Katze ist da im Haus.
Ja, die Katze ist im Haus und Väterchen Frost ist weg. Und Nastja ist mit der Katze alleine. Und schafft die Katze dann, was sie vorhat? Das ist mir nicht ganz klar geworden.
Sie trickst dir aus, indem sie Nastja streichelt sie, die Katze springt von ihrem Schoß und läuft extra den Weg so, dass Nastja dabei den Kristallstab des Gefährterchen Frosts anfassen muss, von dem jeder sofort unwiederholbar zu Eis wird.
Es war irgendwie, fand ich nicht ganz klar, ob das einfach nur ein bisschen Trotteligkeit von Nastja war oder die Katze einfach genial ist. Aber anscheinend ist die Katze einfach genial. Weil aber Ivan Nuschka dem Schweineschlitten gefolgt ist, kommt er auch zu der Hütte und findet sie davor. Und als sie ihn sieht, ist sie dann auch sofort nicht mehr aus Eis. Also dieses unwiederbringlich und für immer war dann halt doch nicht so unwiederbringlich und für immer. Nun, wenn man nun die wahre Liebe findet, ne? Die beiden kriegen dann noch eine Schachtel mit Edelsteinen von Väterchen Frost mit, als Mitgift für ihre Hochzeit.
Und einen ganz schön schicken Schlitten.
Ja, reisen damit zum Dorf zurück. Also man würde denken, hier ist zu Ende, aber nee, das geht bestimmt noch 10 Minuten weiter, dieser Film. Und der ist schon sowieso gar nicht besonders lang. Woraufhin ihre Schwester, Mafushka oder so heißt sie auch ganz...
Ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben.
Super neidisch wird und sagt so, ja, du musst jetzt auch sie in den Wald bringen, damit sie von Väterchen Frost eine noch größere Mitgift und einen noch besseren Bräutigam kriegt. Aber letzten Endes ist alles, was dann passiert, weil sie der natürlich super viel Winterklamotten und so Essen mitgeben, hat Väterchen Frost gar kein Mitleid und schickt sie auf so einem schäbigen Schlitten, der von 3 Schweinen gezogen wird, nach Hause. Und auf der anderen Seite fahren Ivanuschka und Nastja mit ihrem sehr edlen Schlitten durch den Wald und begegnen Räubern, denen Ivan am Anfang schon mal begegnet ist. Und die Baba Yaga versucht, die zu überreden, dass sie die beiden ausrauben und sogar töten. Aber die besiegen auch die. Und dann ist zu Ende. Also ich fand diese Coda so ein bisschen am Ende dran geklatscht und unnötig, aber es waren einfach 2 ganz lustige Szenen noch, deswegen hat es funktioniert. Aber irgendwie war es so vom Pacing her, fand ich es weird.
Das Pacing ist relativ schnell für einen Märchenfilm, finde ich, weil extrem viel passiert. Weil normalerweise haben wir ein Märchen, das kann man abends vorlesen und dann dauert das vielleicht vorgelesen 20 Minuten. Und hier haben wir halt und deswegen sind Märchenfilme eigentlich eher so langsam, wenn man einen ganzen Film draus macht.
Ja.
Und hier haben wir aber ja 3, vielleicht sogar mehr Märchen nebeneinander, weil die Baba Yaga war noch nicht mal aufgezählt bei den Märchen, die ich gefunden habe. Das heißt, es geht ruckzuck, also eine Situation, nächste Situation, nächste Situation, nächste Situation. Also, und das macht's halt ein bisschen trippy.
Genau, man muss direkt mal sagen, der Film ist wirklich nur 76 Minuten lang und es passiert echt wahnsinnig viel.
Ja.
Das klingt jetzt auch so ein bisschen negativ, meine ich aber gar nicht so. Ist super unterhaltsam. Es ist nur so ein bisschen, manchmal fragt man sich so, man guckt so eine Sekunde nicht hin, Moment, warum ist sie jetzt eher wieso sitzt sie auf einem Schweineschlitten? Und dann merkt man so, ja gut, es gab auch nicht so einen richtig dollen Grund.
Ich glaube, das funktioniert trotzdem, weil wenn man mal Kindern vorgelesen hat, dann merkt man, Kinder freuen sich an Geschichten, obwohl sie die zum Teil gar nicht verstehen. Das merkt man nämlich erst dann, wenn man die irgendwie zum 100. Mal vorgelesen hat und dann zum allerersten Mal eine Verständnisfrage kommt. Aber das Kind hat sich schon 100 Mal über diese Geschichte gefreut und dann fragt sie irgendwann, aber was heißt denn eigentlich Schnee? Und man denkt so, was? Aber du kannst doch die ganze Geschichte nicht verstehen, wenn du das nicht weißt. Das heißt, ich glaube, das funktioniert, also für uns Erwachsene ist es manchmal schwierig oder komisch nachzuvollziehen oder warum da jetzt nochmal dieser, oder ist jetzt zum Beispiel der Schweineschlitten ein Geschenk, den sie ihm mitgibt, sodass Ivan Nastja finden kann, oder sie sagt ja, dass es eine List ist, weil er rennt auch so hinterher und irgendwann liegt er so ganz tief im Schnee und stirbt fast und der Hund rettet ihn, war es also böse oder nicht, manchmal durchblickt man es nicht, aber ich glaube, Kinder würden den Film einfach gucken und sich denken, ja.
Es ist halt, weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber es ist so Märchenlogik, ne? Ja. Wenn man sich drauf einlässt, funktioniert es schon. Man darf es nicht zu genau hinterfragen.
Ja, auch die Szene, wo du hast erzählt, die Hexe trickst Ivan aus und Ivan trickst die Baba Yaga aus und so weiter. Und die Szene, wo Ivan die Baba Yaga austrickst, ist zum Beispiel auch so komplette Märchenlogik. Weil wir haben im Prinzip die Szene von Hänsel und Gretel. Also Ivan soll mit einem sehr großen Pizzablech, möchte ich es nennen, in einen Ofen geschoben werden. Und sie hat auch einige starke Bäume als Leibwächter im Haus, sodass er sich jetzt auch nicht wehren kann, obwohl sie nur so eine kleine alte Frau ist. Also muss er eine List versuchen. Und seine List ist, ich weiß gar nicht genau, wie man genau in einen Backofen geschoben wird. Und dann sagt sie, was? Aber dann lass mir das mal zeigen. Euch wird ja heutzutage gar nichts mehr beigebracht. Als wenn das so eine, also als wenn das so eine Sache wäre, die eigentlich, also in der Schule Leuten beigebracht wird, wie man selbst in einen Ofen geschoben wird. Und dann setzt sie sich da drauf, obwohl es so obviously eine Falle ist. Das wirklich auch, obwohl das ist auch wieder schön für Kinder, glaube ich, weil als, weiß ich nicht, Fünfjährige würde ich sagen, oh nein, aber das ist doch, er hat das doch extra gesagt oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall setzt sie sich dann auf die Schaufel und lässt sich natürlich in den Ofen schieben. Kein Problem, weil sie ist eine Hexe, kommt auch wieder raus, ist alles in Ordnung. Aber das ist wirklich eine wahnsinnig lustige Szene, die wirklich nur mit Märchenlogik zu erklären ist.
Also wir haben ja letztes Jahr zu Weihnachten auch schon einen DEFA-Film gemacht. Das ist jetzt streng genommen kein DEFA-Film, weil der aus Russland ist und DEFA ist ja die DDR, das DDR-Filmstudio. Aber die DEFA hat den natürlich damals, der lief in DDR-Kinos und die haben den auch gezeigt und synchronisiert. Mhm. Haben den auch ein bisschen abgeändert. Wie gesagt, im Original hieß der auf Russisch Väterchen Frost und hatte so ein bisschen einen anderen Vorspann, weil der Fokus mehr auf Väterchen Frost war. Vielleicht, weil es in Russland eine bekanntere Figur ist und dann stört das nicht so. Hier haben die wahrscheinlich einfach angenommen, dass das sonst zu verwirrend ist. Und deswegen glaube ich, am Anfang ist wohl der Vorspann ist nicht so eine Waldlandschaft, sondern so ganz viel gemalte Schneeflocken und so. Und es gibt noch so extra Szenen, die wohl auch nur mit den russischen Märchen, wenn man die kennt, Sinn machen. Aber ich finde eigentlich total cool, dass man hier im Gegenzug nicht nur ein Märchen, sondern so ein russisches Märchen-Potpourri kriegt, weil, also ich kenne keins von diesen drei Märchen. Mir ist die Baba Yaga ein Begriff aus anderen Kontexten. Aus Hellboy kenne ich sie tatsächlich. Da ist mir die in den Comics das erste Mal begegnet, auch schon mit ihren etwas komischen Eigenarten.
Ja, die kommt ja auch in manchen modernen Horrorfilmen vor.
Ja, inzwischen ist die so ein bisschen auch eine populärere Figur geworden. Ja. Seit in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, gibt es so einige Märchen, Horrorfilme über
die. Ist eine total gute Figur, weil die so ein bisschen Trademarks hat, im Gegensatz zu den europäischen Hexen, die so ein bisschen wischiwaschi bleiben. Ich will damit sagen, das ist eine dieser Hexen, die so eine Art Charakter entwickelt hat oder so ein paar Spleens. Also die wohnt beispielsweise in einem Haus, was so ganz große Hühnerfüße hat und sich deswegen bewegen kann. Und das ist ja schon mal cool. Also gut, Lebkuchenhaus ist auch cool. Könnte man jetzt überlegen, was cooler ist, Lebkuchenhaus oder Hühnerfüßehaus. Aber das ist ja schon mal, man hat wenigstens mal so was über die erzählt. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch so Erzählungen mit so Löffeln zum Beispiel.
Ja, ja. Genau. So kommt sie, also es gibt so ein zweiseitiges Hellboy-Comic nur. Und da trickst Hellboy sie im Prinzip aus, indem er eine Schublade mit Löffeln auskippt. Und die Baba Yaga kann wohl nicht an Löffeln vorbeigehen, ohne sie zu zählen. Und so hängt der die halt ab. Und das ist auch der ganze Gag an dem Comic. Wahrscheinlich hat der Hellboy-Autor das irgendwo gelesen und fand es so lustig, dass er das in Comic verarbeiten wollte.
Aber ich finde, das ist ja wenigstens eine coole Eigenart. Also wie gesagt, die bleibt dann nicht so gesichtslos. Das ist so eine besondere Art von Hexe für mich. Und ich glaube, deswegen funktioniert das auch, dass die jetzt immer mal wieder in der Popkultur aufgegriffen wird.
Was sie ja hier tatsächlich auch verarbeitet haben, was in den modernen Interpretationen häufig weggelassen wird, dass Hühnerhexen, das Hühnerbeinhaus nimmt man häufig noch, weil das kann man cool designen. Aber dass sie tatsächlich in einem Mörser umherfliegt, den sie mit einem Stößel als Ruder steuert.
Stimmt.
Und das kommt tatsächlich das in so diesem Märchen aus. Vor. Und sie, ja, es funktioniert eigentlich nur auf Bildern, in Bewegtbildern. Eigentlich nicht so gut, aber in so einem Märchenfilm, in dem es auch einen selbstfahrenden Schweineschlitten gibt, geht's schon irgendwie.
Ja, das ist eigentlich wirklich ganz schön. Was mir aufgefallen ist, ist auch, ich kannte auch die russischen Märchen nicht, aber du hast es direkt am Anfang gesagt, die Tropes, die da drin vorkommen, die sind sich schon sehr gleich, ne? Also so bestimmte Erzählmuster, die dann da immer wieder auftauchen. Zum Beispiel in dem Fall halt dieses mich hat es, also klar, Cinderella von der Wohnsituation, ne, sie ist nett zu der Stieftochter, obwohl die gar nicht viel aushilft und auch, keine Ahnung, in dem Fall ist es auch immer mit Schönheit gecodet, ne, also nicht Hübsches und sonst was. Im Gegensatz zu der sehr fleißigen und schönen Tochter vom Mann. Und das ist natürlich ein Aschenputtel-Erzählung, aber gleichzeitig haben wir auch noch an den gleichen Figuren die Frau Holle-Erzählung, weil die eine wird halt belohnt, weil sie ist fleißig und macht ihre Arbeit und die andere ist halt hier Pechmarie sozusagen. Ne? Wenn die in den Wald geht, dann kriegt die halt keine schöne weiße Pferdekutsche, sondern sie kriegt halt so einen kleinen Schlitten mit Schwein, weil sie gedacht hat, sie kann jetzt einfach den gleichen Trick machen wie Goldmarie, hingehen, Frau Holle wird mir schon was geben, also nee. Vater Frost wird mir was geben, aber es funktioniert halt nicht, wenn man nicht den Charakter reinsteckt.
Ja, oder die und sie Arme wollte auch überhaupt einen Trick machen, ne?
Ja.
Also erstmal ist Nastja ja überhaupt nicht dahin gegangen, um was zu kriegen, sondern genau. Sie ist tatsächlich ja selbstlos so für ihren Goldmarie. Vater in den Wald gegangen und sie ist ja tatsächlich erfroren. Die andere, ihre Schwester jetzt hier in dem Fall, die saß da ja und hat geschmaust und saß in ihren, das sieht ja auch absurd aus, wie sie da mit den 12 Mänteln, die Schwester hat ja auch die ganze Zeit nur absurde Kostüme, damit sie so unsympathisch wirkt, auch als sie einmal so für die Brautwerberin schön geschminkt wird. Die sieht ja einfach aus wie ein Clown dann.
Das ist aber so fantastisch, so wie in dieser
großartig ist,
Mulan-Braut-Szene ist das ist wirklich gut. Ja, aber was ich damit sagen will, ist, also klar, wir sind ja jetzt im russischen Raum nicht so weit entfernt, aber dadurch, obwohl das alles andere Märchen waren, haben wir ähnliche Erzählungen. Und das finde ich ganz spannend. Also das finde ich auch deswegen spannend, weil jetzt bei sowohl bei Aschenputtel als auch bei Frau Holle und jetzt diesem Ganzen kommt halt dieses Stiefmutter-Ding so raus, was ich eine total interessante Erzählgeschichte finde, wo ich mir immer denke, wo kommt das eigentlich her? Dass tatsächlich Stiefmütter so schlecht häufig, also als eine Version des Schlechten benutzt werden können. Ist das so dieses Festhalten an, so sollte eine Familie eigentlich sein und es sollten sich keine Leute auseinandergehen und dann neue Mütter und Väter reinkommen? Oder gab es wirklich mal eine Zeit, wo Leute dann ihre Kinder bevorzugt haben, weil das was erst wichtig war, weil alle so arm waren und das so ein Generationenvertrag ist? Wo kommt das denn eigentlich her, dass alle die Stiefmütter so hassen? Das habe ich mich gefragt.
Ja, gute Frage. Ich hätte mir jetzt auch am ehesten so erklärt, dass das vielleicht wirklich mal so war, wenn es eine Zeit lang schwierig war, Kinder überhaupt durchzubringen, dass du dann schon eher darauf geachtet hast, dass das vielleicht deine leiblichen sind und nicht die von der Frau, die vor dir gestorben ist schon.
Ja, das war auch meine einzig logische Erklärung, aber
so richtig, da bin ich historisch nicht so drin, leider.
Ich auch nicht.
Das wäre natürlich tatsächlich interessant zu wissen. Da kann ich jetzt aber nicht mit dienen.
Ach Mensch, müssen wir mal zu Huxilla, bei Huxilla anfangen.
Was ein anderes Motiv ist, was ja auch bei uns in Märchen vorkommt, ist so ein eitler Typ, der Demut lernen muss. Das haben wir ja auch schon in das singend klingende Bäumchen gesehen, ne?
Mhm.
Also, das finde ich ja auch eigentlich immer, es ist super, super simpel, aber es ist immer ganz spannend auch.
Es funktioniert.
Ja.
Ich finde es nicht schlecht. Ich meine, es ist auch die schönere Moral als die mit der Stiefmutter und den Töchtern, weil was mir immer ein bisschen fehlt bei dieser Stiefmutter-Töchter-Sache ist, dass ich das auch nicht die beste Moral der Welt finde, am Ende zu sagen, oh, sei einfach nur fleißig und hübsch und genügsam und brav und dann wird sich schon alles erfüllen, auch wenn du Scheißeltern hattest. Das finde ich ganz schön schwierig heute. Ich weiß, warum das früher funktioniert hat, aber 2022, nicht die beste Botschaft der Welt. Und deswegen finde ich das mit dem sei nicht so ein arrogantes Arschloch, sondern hilf auch mal anderen Leuten irgendwie eine nettere Moral als die andere.
Ja, das sind natürlich einfach immer sehr schwarz-weiß Botschaften.
Ja, absolut. Du hast gerade schon, hast du das singende, klingende Bäumchen erwähnt oder ist es in meinem Kopf zusammengekommen? Nein,
ich habe das erwähnt.
Du hast es erwähnt und wir haben ja hier das letztes Jahr gemacht und wir haben hier natürlich deutliche Ähnlichkeiten, ne? Also wir haben hier beides mal eine Bärenverwandlung. Ich finde ja die hier deutlich gruseliger als die im singenden und klingenden Bäumchen. Das fand
die Maske ist besser, das muss man sagen.
Ja. Und wir haben wieder einen kleinwüchsigen Darsteller, der eine Art, hier in dem Fall eher einen netten kleinen Waldzauberer, so dieses Steinpilzmännchen da, darstellt. Und in dem anderen hatten wir das auch. Und wir hatten wieder jemanden, der Demut erstmal kennenlernen musste. Jetzt hier nicht die Frau, sondern Ivan selbst. Ich weiß gar nicht, warum ich den Vergleich aufmache, aber ich will nur sagen, dass da ganz schön ähnliche Züge wieder sind.
Vielleicht dann auch das, was man im Sozialismus erzählen wollte, ne?
Ja, klar, Demut lernen, ne?
Ja. Mhm. Immer genügsam sein, egal wer auf dir rumhackt. Mhm. Wenn du nur fleißig bist und weiterarbeiten, dann wirst du ganz reich sein, bestimmt.
Apropos Sozialismus. Ich sag das jetzt und es kommt gleich zusammen, aber ich frag dich jetzt, wie findest du denn eigentlich das Väterchen Frost also so als Alternative zum Weihnachtsmann oder zum Christkind?
Findest du, der ist eine Figur, die das ersetzt? Weil finde ich nicht so. Ich weiß, die optischen Ähnlichkeiten sind mir durchaus bewusst. Klar, der Väterchen Frost hat, glaube ich, auch sehr klassischerweise einen blauen Mantel, das passt ja auch eigentlich besser, aber der bringt ja den Winter, der schenkt ja auch niemandem was.
Ja, aber ich habe mir so gedacht, eigentlich ist das ja irgendwie ganz nett, weil der eigentliche Zauber der Weihnachtszeit ist ja auch ein bisschen der Winter. Traurigerweise haben wir das häufig nicht in Deutschland, aber das gehört ja mit zu dieser Romantik, die man sich von Weihnachten vorstellt. Und das schenkt ja Väterchen Frost. Weißt du, diese Kristalle, dieses Weißbedeckte, wenn man durch eine weiße Landschaft geht, da ist man ja auch irgendwie selber wieder so ein bisschen demütig. Und das schenkt uns ja der Väterchen Frost. Und in dem Fall schenkt er ihr ja auch eine Mitgift.
Ja, aber ja nicht aus weihnachtsmannmäßigen Gründen. Also ich finde nicht, dass das, also jetzt abseits von den optischen Ähnlichkeiten, die sind natürlich unverkennbar, aber ansonsten finde ich das keine sehr gleichen Figuren einfach.
Das wurde wohl aber in der Sowjetunion durchaus forciert, also am Anfang noch nicht, aber später dann auch zumindest nicht abgewiesen, im Gegensatz zum Weihnachtsmythos und zu christlichen Mythen wurde das sozusagen nicht ausgeschlossen. Unterstützt ist vielleicht das falsche Wort in dem Fall. Ist übrigens der Grund, warum heute viele Länder das nicht mehr so benutzen, obwohl es eigentlich aus der slawischen Mythologie her sozusagen der Weihnachtsmann ist, aus dem Bereich. Also, ne? Und auch in ganz vielen slawischen Ländern das eigentlich schon immer war. Aber weil ganz viele das als den sozusagen sowjetischen Weihnachtsmann irgendwann abgespeichert haben, haben sich viele Länder davon distanziert und wollen das halt gar nicht mehr haben, obwohl das deren ursprüngliche Mythologie ist.
Verstehe.
Das fand ich ganz interessant, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, ich finde es interessanter als separate Figuren. Ich meine gerade, wenn ich drüber nachdenke, es gibt diesen Film, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich habe vergessen, wie der heißt. Da sind es auch zwei unterschiedliche, kann man komplett streichen. Wo sich diese ganzen Fabelfiguren zusammentun, um so quasi die Avengers zu werden. Ach, wo der Weihnachtsmann auch russisch ist. Da wollte ich gerade sagen, da ist das so ein bisschen vermischt. Aber die Hauptfigur ist ja Jack Frost, der so ein bisschen der amerikanische Väterchen Frost ja ist. Die haben ja tatsächlich auch so ein bisschen so eine Figur. Deswegen ist Quatsch, was ich sagen wollte.
Ja, stimmt. Ja, ich habe auch fette, also ich habe jetzt Jack Frost im Kopf gehabt, aber der war gar nicht der Russe sozusagen.
Nee.
Ja, stimmt. Ich finde das eine logische Figur für eine Mythologie übrigens, weil das so eine richtige, so eine Wetterfigur ist, weißt du? Und das finde ich so, das haben ja ganz viele mythologische, also Mythologien, heißt das so?
Ja.
Mythen haben das ja, dass sie so Wetterfiguren haben und der Väterchen Frost ist ja am Ende im Prinzip auch nicht viel anderes als eine Wetterfigur.
Ich finde es auch eine sympathische Figur. Ich verstehe nicht ganz, wie sie als Weihnachtsmann-Ersatz dient dann.
Nee, ich glaube, es ist eher, dass Weihnachtsmann und Christkind ja weggefallen sind im Kommunismus und
beides aus
im Sozialismus. Dadurch hat man dann vielleicht einfach ein bisschen gesucht, was man stattdessen benutzen kann, als, weiß ich nicht, auf eine Weihnachtskarte drucken und so weiter. Und das ging halt. Findest du es so unlogisch? Es ist halt ein Mann, der fast genauso aussieht und die Winterzeit bringt.
Ja, ich weiß nicht, ich finde, man kann es Kinder nicht so gut verkaufen. Ich fand das Christkind auch immer, hat für mich nie so ganz funktioniert.
Warum?
Weil es ein Baby ist, das rumfliegt und Geschenke bringen soll. Ich weiß nicht, irgendwie ist das.
Ja, aber für mich war das immer, habe ich mir erklärt, das war so ein kleiner Engel.
Ach
das
so.
Hat dann funktioniert. Weißt du, so ein Vierjährige, ja, genau, in so einem weißen Umhang mit goldgelockten Haaren und dann ging das, weil der hatte so kleine Flügel, dann konnte er auch die Geschenke heben.
Ich meine, klar, es ist natürlich immer nur das logisch für einen, was man von seiner eigenen Kindheit kennt.
Ja.
Weil wenn man 2 Sekunden drüber nachdenkt, ist nichts mehr davon logisch. Aber
ich fand den Weihnachtsmann unlogisch, weil alle immer gesagt haben, der kommt durch den Kamin und ich kannte keine Familie, die einen Kamin hatte. Und das Christkind, das wusste ich ja, dass das da war, weil da läuteten immer Glöckchen. Dann habe ich ja gehört, oh, das Christkind war da. Verstehst du?
Ja, bei uns kam
als Kind
halt,
erklärst du dir alles.
Bei uns kam der halt einfach immer durchs Fenster, ne?
Ach so. Ah, der hat gecheatet bei euch. Ach ja. Damit will ich sagen, ich glaube, du kannst alles erzählen und es wird von den Kindern geglaubt. Weil das ja Bock macht, daran zu glauben. Das ist ja das ganze Prinzip.
Ja, das stimmt.
Also, es gab bei uns auch nur 2 Jahre lang Knecht Ruprecht oder so. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, aber warum kommt Knecht Ruprecht nicht mehr? Und meine Mutter nur so, Und nachher, ja, die haben das halt im Kindergarten abgeschafft. Ja, dann kam Knecht Ruprecht nicht mehr, aber der war dann 2 Jahre da und gehörte mit zu Weihnachten. Das ist alles nicht so logisch.
Ich muss ja sagen, was mir an dem Film aber am allerbesten gefallen hat, sind natürlich sowohl die Kostüme als auch die Special Effects.
Mhm.
Dafür gucke ich ja diese Filme.
Also über die Kostüme können wir gleich schwärmen, weil ich liebe sie natürlich.
Aber die Special Effects und eigentlich ein Special Effect, der sehr häufig genutzt wird,
genau,
ist, indem man Dinge rückwärts wieder laufen lässt.
Einfach den ganzen Film.
Fantastisch.
Wie, die Katze will nicht die Treppe wieder runterlaufen? Kein Problem, wir nehmen das gleiche Bild und spulen es rückwärts
ab. Also gut, da war es tatsächlich so ein bisschen einfach Alma. Also hätte man nicht mal noch 20 Minuten warten können, aber wollte niemand so lange in der Kälte stehen. Weil. Aber ich fand es genial, als die Räuber alle, die sollten ja auf die Bäume, um die dann zu überfallen ganz am Ende. Und dann sind die so hochgesprungen, aber man sieht halt einfach, die Leute sind offensichtlich einfach von den Bäumen gesprungen. Und es sieht fantastisch aus. Sieht tatsächlich lustig, weil die auch immer dann diese Cartoon-Soundeffekte quasi so da reinmachen, ein bisschen großartig. Oder wenn Väterchen Frost die Bäume verschneit, das ist natürlich so, keine Ahnung, der hält seinen Stab darauf und dann werden die auf einmal wieder mit Schnee bedeckt. Ja, offensichtlich hat jemand dran geschüttelt.
Und vorher wackeln die auch immer verdächtigerweise, als sie einfach nur rumstehen eigentlich, wackeln sie immer. Aber das ist halt, ich habe das ja während des Schauens schon gesagt, ich hätte mir das stundenlang angucken können, weil das wirklich eine schöne...
Ja, das war ein cooler Effekt.
Ja, das ist ein cooler Effekt, wie das Baum wieder voll wird.
Das ist ja auch eine relativ lange Szene, obwohl so gar nichts passiert, außer dass Väterchen Frost durch den Wald läuft und Bäume verschneit.
Ich hätte mir das auch noch mit ein paar anderen Sachen angeguckt, weißt du, nicht nur Bäume. Vielleicht mal so ein See oder so ein Teich noch. Oder das hätte ich cool gefunden.
Mhm.
Ja gut, das hätte halt viel Aufwand gebraucht. Das haben sie jetzt nicht gemacht. Aber das wäre doch schön gewesen, wenn sie einfach so über 2 Monate so eine Kamera aufgestellt hätten und dann so ein...
Ja, das wäre cool gewesen. Ja. Haben wir leider nicht.
was man jetzt schon raushört, ist, im Gegensatz zu den Defa-Märchen, die wir in letzter Zeit geguckt haben, ist fast alles draußen gedreht worden. Also viel zumindest. In echten Wäldern gedreht worden. Und das ist schon hübsch. Also es fehlt so ein bisschen die Defa-Ästhetik dadurch. Weil es ist ja auch kein Defa-Film, wie du schon gesagt hast. Nur die Synchro ist von Defa. Aber man irgendwie... Es wird ja von dem gleichen DVD-Hersteller vermarktet und ich glaube, es läuft hier auch in Deutschland über die gleichen Verleihsysteme, weil sozusagen die Synchro ja noch bei DEFA liegt, bla bla. Und deswegen ist es für mich so gefühlt ein DEFA-Märchen und sieht aber dadurch schon sehr anders aus. Schön, weil die russischen Wälder offensichtlich schön sind, aber auch nicht so fantastisch sozusagen.
Ja, es hat natürlich weniger diese Bilderbuchoptik, genau. Weil halt tatsächlich nicht die Wälder irgendwo hingemalt wurden in den Hintergrund, sondern da tatsächlich Wälder sind. Aber ich finde, es hat eine andere Schönheit dadurch.
Auf jeden Fall. Die auch
total funktioniert.
Also für mich persönlich liebe ich natürlich, würde ich immer das kalte Herz vor Väterchen Frost nur allein von der Optik der Wälder vorziehen, weil ich diese gemachtes, fantastisches, sich viel Mühe gegeben haben, finde ich einfach so kitschig, dass ich es super passend finde für ein Märchen. Aber es ist einfach eine schöne Gegend, in der die filmen. Es ist auch total, die Winterbilder funktionieren total. Du hast schon erzählt, das Kostümdesign ist auch entsprechend gut.
Ich habe ja schon gesagt, dass eigentlich am besten hat mir das gefallen von der faulen Schwester. Weil die wirklich teilweise auch grotesk aussieht, wirklich.
Die haben auch zum Beispiel bei sich ganz, ganz vielen der Kostüme, entweder haben die wirklich traditionelle Kleidung benutzt aus dem Fundus, oder die haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben und wirklich noch hier so eine winzige Paillette und eine Stickerei drauf gemacht und sonst was. Zum Beispiel das von Gefährterchen Frost, das sieht total wertig aus und also mega gut deswegen. Und die Schwester hat dagegen immer so richtige Theaterkleidung an, weißt du, mit so schlechten Drucken, so großen.
Ach, so bunt gepunktete Sachen. Die wird ja auch vom ganzen Dorf dafür ausgelacht in einer Szene. Ja. Ich glaube auch Schlampe genannt.
Also ja, ein
bisschen,
tatsächlich. Ein
bisschen komisch.
Ja, aber ich glaube, man hat das damals im Sinne noch von anders. Schlampe im, im 1964 halt. Mhm.
Also halt trotzdem ist es immer so ein bisschen so, warum?
Es funktioniert wirklich gar nicht in dem Film. Und ich dachte nämlich erst, weil die andere Tochter kommt nach Hause mit dem neuen Mann und dann sagt das Dorf sowas wie, einmal Schlampe, immer Schlampe. Meint aber die andere Schwester und ich dachte so, meint die jetzt die Nastja, weil die einen Mann gefunden hat?
Ich meine, sie hat auch geheiratet.
Schlampe ist früher was anderes. Ja, das war ein bisschen... Das hat nicht so gut funktioniert heute mehr.
Aber ich finde das Kostüm zum Beispiel von dem Pilzmännchen auch.
Oh ja.
Der hat ja einfach nur im Prinzip so einen Steinpilzhut, hast du ja schon gesagt. Aber der sieht wirklich cool aus. Und ich würde echt gern wissen, wie die das gemacht haben.
Auf jeden Fall. Ich liebe natürlich alle Dorfbewohnerinnen-Kostüme vom Anfang, weil Ivan kommt aus eher einem reichen Dorf und da haben alle so fancy Hüte auf. Und ich bin ja seit das kalte Herz großer Fan von fancy Hüten. Also übertriebenen, wir reden von 50 bis 60 Zentimeter hohen Hüten, die noch oben drauf haben, mit sehr viel Pailletten besetzt. Super.
Fand aber, wie gesagt, die Bärenmaske ist auch fantastisch, wirklich auch viel besser als in das Klingelbäume. Sieht einfach tatsächlich aus wie ein Bär und nicht wie ein Typ, der mal eine Kapuze aufgezogen hat und das Gesicht mit bisschen Fell angeklebt hat. Und
dadurch viel gruseliger auch gleichzeitig.
Also hier versteht man, warum sich die Kinder alle beim Pilzesammeln vor ihm erschrecken, obwohl er ja nur eine gute Tat vollbringen will. Aber auch die Räuber sehen von, weil die haben so richtige Lumpen an. So richtig, mit so richtig, auch die Baba Yaga, die hat auf der, die Weste ist auf dem Hintern so doll zerrissen. Du denkst so, ja, aber wie sollen diese Risse passiert sein? Die hat offensichtlich also jemand so da reingemacht. Aber es ist natürlich so, ja, ist egal, die ist eine Hexe, die trägt halt Lumpen. Wir müssen die richtig lumpig aussehen lassen.
Und die haben auch im Gegensatz zum klassischen amerikanischen Film auch so richtig fiese Zähne alle dann und so.
Mhm.
Das ist auch immer gut.
Und auch diese vielleicht würden wir aber fast schon so ja, wildschweinmäßigen Hauer, die Baba Yaga hat, ja. Auch fantastisch. Und dass sie immer so tanzt. Ach, die Baba Yaga, also ich...
Die ist wirklich gut, weil die ist auch so ein bisschen total überspielt, so karikaturesk halt. Ja. Und das funktioniert super. Übrigens, die Special Effects, hast du verstanden, wie die das mit den Schlitten gemacht haben? Also bei den kleinen Schlitten verstehe ich ja noch, da wurde irgendwie was dran gemacht, ein Seil oder so, was man nicht sieht. Aber dieser riesige Schlitten, den die dann auf einmal super schnell fahren, wie hat das denn funktioniert?
Wie der von selber fährt?
Ja, die haben doch 64 noch keine Motorschlitten gehabt, die so klein waren. Ich war ein bisschen fasziniert.
Ich weiß es jetzt auch nicht genau, aber du hast schon recht.
Und das Haus sah auch richtig gut aus von der
Baba Yaga. Ja, da habe ich mich gefragt, wie sie das gemacht haben, dass das, weil die Beine sich ja wirklich bewegt haben.
Ich glaube, das war manchmal halt ein Typ in einem Kostüm.
Aber dann muss der auch klein gewesen sein.
Ja, und dann haben die halt ein bisschen mit der Perspektive gespielt, aber dann haben die das richtig ordentlich gemacht, ne? Also, weil es gab auch nochmal das Haus in groß, in richtig groß. Und da gab's auch Beine drunter, die haben sich nur nicht bewegt. Das war schon cool.
Und auch die Baum, wie würde man sie nennen, die lebenden Baumdiener von der Baba Yaga, die sahen wirklich creepy aus auch.
Mhm, ja. Also, es ist schon so, dass die Kostüme sind richtig on point und so on point, dass sie zum Teil halt wirklich ein bisschen gruselig sind, ehrlicherweise.
Ja, also ich habe, glaube ich, alles gesagt, was mir gefallen hat. Der ist ein bisschen trippy und der hat super Kostüme, aber der ist super sehenswert. Fällt dir noch was ein? Sonst würde ich jetzt erstmal dazu überkommen, was ich kritisieren würde, nämlich durchaus.
Ich hätte jetzt auch Kritik noch offen.
Ja, möchtest du anfangen oder soll ich?
Ich fange mit dem Offensichtlichen an, das sind natürlich die Frauenfiguren. Also ich meine, wir haben ein Märchen von 1964, also wir haben einen Film von 1964 plus die Märchen, die darin vorkommen, sind älter als 1964. Die sind halt aus dem, weiß ich nicht, wahrscheinlich hauptsächlich tradiert Ende des 19. Jahrhunderts. Also da kann jetzt halt keiner erwarten, dass da super coole Frauenfiguren vorkommen und tun sie halt auch nicht. So. Ich finde halt dieses Stiefmutter-Narrativ fast schon gefährlich, wenn ich ehrlich bin. Also, dass das immer so durchgezogen wird.
Ja, es ist auch natürlich, die Bösen sind alle Frauen hier, ne?
Ja, ja.
Und das muss man schon sagen.
Ja.
Klar, das ist mir auch aufgefallen. Bei Märchenfilmen klammer ich das fast immer so ein bisschen aus, weil...
Was willst du machen?
Die sind halt alle aus einer Zeit, wo es wirklich noch düsterer aussah, genau. Was das anging. Mir ist am ehesten wieder mal, aber auch nur, weil wir, glaube ich, letztes Jahr schon das singende, klingende Bäumchen hatten, sauer aufgestoßen, der Umgang mit kleinwüchsigen Darstellern, das nervt mich. Ja. Dass sie immer magische Figuren spielen. Diesmal wenigstens niemand Bösen. Obwohl.
Ja, da war ich schon ganz froh.
Ja.
Ja.
Aber trotzdem.
Mhm.
Mann, ey, ihr habt so viel Quatsch mit Effekten gemacht.
Ja.
Ihr habt doch irgendwie auch dieses Hexenhaus hingekriegt. Hättet ihr nicht irgendwie hingekriegt, dass man das anders löst? Aber dann denke ich mir auf der anderen Seite, aber die hätten ja auch 64 niemals einen Kleinwüchsigen einfach als den Vater gecastet.
Ja.
Also vielleicht hat er immerhin so einen Schauspieljob gehabt. Aber wahrscheinlich war das, wenn er Schauspieler war, dieser Mann, dann hat er wahrscheinlich immer nur solche Rollen gespielt. Mhm. Immer nur irgendwelche Kobolde und den Puck bei Ein Sommernachtstraum und so eine Scheiße.
Ha. Ja, ich glaube, 1964 kann man leider nichts anderes erwarten als das. Wie gesagt, immerhin war es eine positive Figur. Wenn man heute sowas noch sieht, Gott sei Dank ist das ja auch vor allem, finde ich, durch Peter Dinklage und Game of Thrones.
Das war ein Scherz.
Okay, Game of Thrones. Hat sich das sehr jäh geändert, finde ich. Und natürlich auch der Münsteraner Tatort.
Stimmt, ist den Ursprung, also, ja, klar. Darf man nicht ausklammern.
Ja, sollte man, wenn das heute vorkommt, finde ich, im Film, dann muss man harsche Kritik anlegen. 1964 ist es, ja, historisch begründet, im weitesten Sinne. Dann
ich hätte jetzt sonst, also das wären die beiden Sachen, die mir am dollsten aufgefallen.
Ich habe noch was notiert, was du während des Films kritisiert hast, und ich finde, können wir auch noch nennen. Es gibt offensichtlich trainierte sowas wie Tanzbären in dem Film,
so.
Die für den Film auch arbeiten.
Ja.
Ja, das ist einfach nicht wahnsinnig cool. Ja. Also einfach das. Es gibt die halt. Da wurden definitiv Bären trainiert für bestimmte Szenen. Also die tanzen jetzt nicht, aber die machen halt Szenen, die sie normalerweise nicht tun würden. Und dafür ist ein eindeutiges Training vorausgegangen. Und das wird vermutlich 1964 in Russland nicht so wahnsinnig cool gewesen sein.
Ja, keine Ahnung, gerade bei Bären oder wilden Tieren finde ich es noch schwieriger. Mhm. Aber inzwischen denke ich mir auch so, Tiere für Filme brauchen wir, glaube ich, fast gar nicht mehr eigentlich.
Ja, wir haben...
Ich glaube, so Affenbären, da finde ich es immer, da denke ich mir immer, ui...
Krass, ne? Ja. Wir haben ja vor ein paar Tagen, wie heißt der denn? RRR heißt der nicht?
Doch.
So, RRR?
Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird.
Einen indischen Film, einen sri-lankischen Film.
Es ist schon auch in Indien, also.
Ja, gesehen und dort waren fast alle Tiere CGI. Und da war ich irgendwie beruhigt. Man wusste so, oh ja, okay, ja, allen Tieren geht's gut.
Inzwischen geht das ja auch gut genug. Ja. Ich verstehe, dass man das nicht immer machen konnte. Aber gerade, wenn man sich so zurückdenkt, was teilweise so mit Schimpansen auch gemacht wurde. Ja. Wie gefährlich das halt auch für alle menschlichen Mitschauspieler eigentlich war, wenn man da heute drüber nachdenkt.
Also wenn ihr, ich sag mal so, wenn ihr in unserem Alter seid, habt ihr vielleicht mal Unser Charlie geguckt, damals als Kinder. Und wenn ihr dann jetzt nochmal Nope guckt in nächster Zeit, viel Spaß. Da haben sich wirklich ernsthafte Albträume bei mir festgesetzt. Aber trotzdem, eine Empfehlung, der Film Nope von Jordan Peele. Kein Kinderfilm. Ja, aber das wäre natürlich auch noch eine Kritik, die man anlegen kann.
Ja, aber ich finde jetzt nichts davon super substanziell. Leider Dinge, die man von 60er Jahren Märchenfilmen erwarten würde.
Das ist es. Also klar, manche kommen auch aus, haben das nicht drin, aber wie viele sind das?
Der Film ist ab 6 und ich finde das voll gerechtfertigt, weil für jüngere Kinder ist die Baba Yaga. Am Anfang habe ich mir gedacht, warum ab 6? Diese Märchenfilme sind immer ab 0. Und dann kam die Baba Yaga und dachte ich mir, ja, okay. Jetzt verstehe ich es.
Das ist schon ein bisschen gruselig. Ich finde, es geht vielleicht. Nee, macht es ab 6. Ab 6 ist ein gutes Alter dafür. Dann werden die auch nicht jede Szene verstehen und so, und das ist auch okay. Dann reiten die da einfach mit durch den Film. Das ist ein Film, wenn, keine Ahnung, ihr müsst noch vor Weihnachten noch was vorbereiten, dann macht den Film ruhig an und setzt die Kinder davor. Da passiert auf jeden Fall genug, dass sie da gebannt sind.
Mhm.
Und ihr wisst jetzt, was passiert, falls jemand nachfragt. Service von uns.
Dadurch, dass wir jetzt zu spät dran sind, habe ich leider die schlechte Nachricht, dass er seit vorgestern nicht mehr in der ARD-Mediathek ist und wenn die Folge rauskommt, wahrscheinlich noch ein paar Tage länger. Der läuft aber tatsächlich im Weihnachtsprogramm von den Öffentlich-Rechtlichen immer mal wieder, gerade im MDR habe ich gesehen.
Mhm.
Und es gibt den aber auch, ich weiß nicht wie legal, aber es gibt den auf YouTube auf mehreren Quellen. Und wenn es den mehrmals gibt auf Deutsch, dann scheinen sich zumindest die Rechteinhaber nicht wahnsinnig drum zu kümmern. Also ist es nicht so, mindestens nicht super illegal. Die DVD ist allerdings auch ziemlich bezahlbar. Die DVD von diesen ganzen DEFA-Märchenfilmen, die sind immer um November, Dezember rum teurer als den ganzen Rest des Jahres.
Ja, klar.
Gerade im Januar auch noch so ein bisschen. Wenn ihr die aber irgendwann mitten im Sommer kauft, dann sind die immer viel günstiger. Ich habe mir diesen Sommer so einen Schlag, ich glaube, 10, 11 Stück davon geholt für unter 30 Euro.
Mhm.
Also wenn man dann mal auf den gängigen Portalen, so eBay, Medimobs und so weiter, weil neu findet man die gerade quasi nicht mehr. Ich glaube nicht, dass die auch gerade noch nachproduziert werden. Aber dann kriegt man die schon für okaye Preise. Ist nicht jetzt nicht so, dass ich habe gerade noch mal geguckt, der ist jetzt Abenteuer im Zauberwald gerade auch nicht wahnsinnig teuer. Aber der kostet jetzt halt schon irgendwie 5, 6 Euro. Und ich habe den auf jeden Fall für irgendwas zwischen 3 und 4 geholt.
Ja.
Also kleinen Unterschied macht es auf jeden Fall. Und ansonsten findet man den nicht irgendwo mit zu streamen. Viele DEFA-Märchen gibt es immer noch bei Prime und auch bei Netflix. Aber weil das eben kein DEFA-Film ist, nehme ich an den wahrscheinlich nicht.
Mhm.
Sind dir denn noch irgendwelche Filme eingefallen, die du so ähnlich fandst? Ich glaube, die beiden, die mir eingefallen sind, haben wir auch beide schon mehrmals genannt.
Also das singende und klingende Bäumchen hätte ich jetzt genannt. Welchen anderen Film hast du?
Auf jeden Fall auch noch. Du hast ihn ja gerade ein paar Mal genannt. Hier das kalte Herz, nicht das dunkle Herz.
Ah ja, aber gut, das ist halt die Frage, ob man das. Da müssten die Kinder ein bisschen älter sein.
Ja,
wir haben den ja noch nicht besprochen, aber der ist schon ein bisschen gruseliger.
Der ist vor allem ein bisschen länger auch
einfach. Ja, das. Und vielleicht auch zum Teil ein bisschen langweilig für Kinder. Ich weiß gar nicht genau.
Na, das würde ich nicht sagen.
Ich fand den mega geil, aber also ich schätze den heute als Erwachsener, weil der komplett, also gefühlt auf LSD ist.
Und, aber wie hieß denn der mit dieser Gänseprinzessin, der wir gesehen haben?
Ja,
fand ich
der auch war richtig auch gut.
Also ja, ich glaube,
googelt mal DV und Gänseprinzessin.
Ich glaube, er hieß auch einfach die Gänseprinzessin.
Ja.
Ja, man kann, glaube ich, sich sehr beruhigt die meisten dieser DV-Märchen einfach, wir haben auch immer noch bei weitem nicht alle gesehen. Aber wenn es jetzt nicht gerade der kleine Muck ist, kann man die, glaube ich, alle sehr problemlos gucken.
Also der Film hieß Die Geschichte von der Gänseprinzessin und ihrem treuen Pferd Falada. Ja. Ich weiß nicht, warum du dir das nicht merken konntest.
Entschuldigung. ja, wir sind jetzt ein bisschen im Verzug. Die nächsten Tage, also es soll gar nicht eine Woche dauern diesmal, bis die nächste kommt. Die kommt, sobald wir es...
Oder wir schaffen dieses Jahr einfach nur drei. Wir müssen mal gucken, wie der Gesundheitszustand und der Rest das so zulassen.
Wir gucken mal. Ich denke, genau. Wir schaffen das
auch. Der Gerald sagt, wir schaffen das. Kerstin sagt, wissen wir noch nicht.
Ich sag, wir schaffen
das. Mal gucken. Okay.
Wenn ihr uns im Internet sucht, findet ihr uns unter @kifipodcast bei Twitter und bei Instagram. Oder ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben unter kifipodcast@gmx.de. Und wenn du jetzt sonst nichts mehr sagen möchtest, wünsche ich euch noch einen frohen dritten Advent.
Genau.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.